Guten Morgen auch von meiner Seite her. Normalerweise, wenn ich einen Vortrag halte für Open Doors, stelle ich mich halt so ein bisschen vorstellen. Hier weiss ich nicht, ob das heute auch nötig ist, weil ich bin seit 8 Jahren hier in der Gemeinde. Meistens sitze ich auf dieser Seite, aber falls wir uns eben noch nicht kennen, noch nicht begegnet sind, dann kann das verschiedene Gründe haben. Entweder, dass du seit 8 Jahren auf dieser Seite sitzt, das sind ja Luftlinie 20 Meter im Dunkeln, oder dass du das erste Mal hier bist, was ebenfalls sehr schön ist. Aber vielleicht gleich noch 2, 3 Worte zu meiner Person. Ich bin verheiratet mit der Ghislaine. Joel hat uns getraut. Unsere 3 Mädchen hängen im Kinderexpress seit Jahr und Tag. Ich arbeite als freier Journalist, unter anderem für säkulare Medien. Unter anderem schreibe ich über Eishockey, für die Luzerner Zeitung, über EV Zug. Da muss ich in dieser Landesregion glaube ich, nicht lange vorstellen, hoffe ich zumindest. Und unter anderem über SCL Tigers, das ist ja schon ein bisschen weiter fort von hier, sowohl geografisch wie auch von der Tabellenregion. Daneben arbeite ich für LiveNet und auch für Open Doors, wo ich Pressemitarbeit mache seit Haufen Jahren, seit etwa 12, 13 Jahren. Ich habe das ein oder andere Buch geschrieben zu diesem Thema, unter anderem über Pakistan, wir bleiben nur Tränen und Gebet. Oder über den Sudan, $15 für ein Leben, oder unlängst mit dem Stefan Mag, ungezähmt für Jesus. Er ist selber ein, der sich auch für das Thema Christenverfolgung einsetzt. Open Doors gegründet worden ist vor ein Haufen Jahren vom Bruder Andrew, wo wir die auf dem Screen haben. Und das ist ganz eine interessante Geschichte, wo wir auch für uns selber, für den Alltag etwas daraus herausnehmen können. Weil, als er das gegründet hat, war er sehr jung, so irgendwo zwischen 20 und 25 Jahre alt. Und er hatte einfach das Herz, in die Mission zu gehen, etwas für Gott zu bewegen. Das war einfach sein Antrieb. Und dann wollte er auf eine Bibelschule gehen, ist dort vorsprechen. Und nachher hat man zu ihm gesagt, ja, los, du hast ein Rückenleiden, du willst das nicht prestieren, du bist ehrlich zu schwach für den Dienst, mach etwas anderes. Und damit ja, hat die Geschichte von Open Doors beendet sein, bevor sie überhaupt hat angefangen hat. Und dann hat er das noch gar nicht so auf dem Radar gehabt, in den Osten zu gehen, dort mal. Und dann hat er nachher aber etwas anderes überlegt. Er hat gefunden, ich habe von Gott die Berufung bekommen, in den Dienst zu gehen. Und wenn mich die das nicht machen lassen, dass ich da irgendwie in den Niederlanden, also er ist aus den Niederlanden, nicht der Schweizer, ob schon die TG drauf steht für Thurgau, also er ist ein Niederländer. Und hat gefunden, statt dass jetzt hier ein Pastor oder etwas wird, Gott hat mir die Vision gegeben. Dann ist er einfach mal mit seinem VW-Käfer losgezogen, hinter einem eisigen Vorhang. Und hat er die Christen getroffen und recht gemerkt hat, die sind in sehr grosser Not. Die haben zum Beispiel nicht einmal Bibeln, die müssen sich im Geheimen treffen. Die haben hier von all diesen Geheimdiensten, von diesen Überwachungssachen, einen riesigen Druck, die haben Probleme so. Er hat sich berufen gespürt, ihnen Bibeln zu bringen. Und es ist sagenhaft, was man so in einem umgebauten Auto aus kann herbringen. Es gibt 100'000 Sachen zum Beachten. Ein Detail ist zum Beispiel, dass die Federn verstärkt sind, weil wenn sonst irgendwie noch halbe Tonne Beilast irgendwo drinnen ist, überall in den Verkleidungen und so weiter versteckt, ist ja das Auto auf den Felgen, aber es sitzt nur einmal hinter dem Steuer. Das könnte Interesse wecken, so man nicht so. Und einfach 100'000 Sachen müssen ändern und er hat hier angefangen und es ist immer grösser geworden und am Schluss ist es ein riesiges weltweites Werk daraus geworden. Und jetzt können wir fragen, warum? Weil er nicht auf die Stimme gehört hat, die gesagt hat, du schaffst das nicht. Und das ist etwas, was wir für uns können, für einen Alltag daraus herausnehmen. Früher haben das Lehrer vielleicht gesagt, ja, aus dir wird niemals etwas, oder du lernst nicht gut, was weiß ich. Eltern haben das vielleicht früher gesagt, haben es vielleicht gut gemeint, aber man hat die Stimme gehört, du wirst das nicht schaffen. Heute dürfte das ein Lehrer nicht mehr sagen, der wird irgendwie vor Bundesgericht gestellt. Aber wir hören es gleich täglich. Noch viel mehr als früher. Wir hören es durch Instagram, wir hören es durch irgendwelche sozialen Medien, wo wir sehen, ja, der hat ein schöneres Auto, der sieht besser aus, hat mehr Muskeln, hat das bessere Frühstück, weil die Leute ja jedes Gipfel, das sie essen, dokumentarisch festhalten für die Nachwelt. Also, man sieht eigentlich täglich, dass irgendjemand etwas noch besser kann, besser ist, besser macht. Also das ist etwas, ja, wo man aus seiner Geschichte kann, daraus lernen für einen Alltag, wenn Gott einen Plan hat, dann hat er den Plan. Und dann müssen wir nicht auf die Stimme hören, die irgendwie das Gegenteil sagt. Jetzt habe ich noch gerade etwas Kleines organisatorisches gesehen. Ihr seht keine Uhr, die runterläuft. Also, ich kann gerne bis um 12 Uhr reden, aber vielleicht, wenn man das irgendwie einblendet oder ein Zeichen überkommt, wäre das wahrscheinlich nicht schlecht, weil spätestens am Nachmittag am 1. hat Joel gesagt, es sollte fertig sein. Dem komme ich gerne nachher. Nicht, dass ich die ungefähr sehe, wo ich stehe. Was Open Doors macht, das sind ganze Haufen Sachen. Wir haben zum Beispiel in den Ländern, wo es Verfolgung gibt, wir pflücken nachher eins speziell daraus raus, um das ein bisschen sichtbar zu machen. Wir tun in den Ländern, wo es Verfolgung gibt, die verfolgten Christen stärken. Wir tun in den Ländern, wo die Verfolgung anfängt, wo sie zunimmt, da haben wir auch ein Beispiel, wir tun die Christen dort hier darauf vorbereiten, was passieren kann. Und mit tut in der freien Welt, so wie wir jetzt hier heute Morgen darüber reden, wie das aussieht, was da ja alles passiert, eben in diesen verschiedenen Ländern. Ein Instrument dazu ist der Weltverfolgungsindex, wo man darauf sieht, in welchem Land es wie schlimm ist. Man sieht hier die rot markierten Länder, in denen ist es am schlimmsten. Und nachher nimmt es eigentlich so ein bisschen graduell ab, von der Farbe her bis gelb. Man hat einen Weltverfolgungsindex mit 50 Ländern. Beobachtet tut man einen Haufen mehr und es gibt auch ein bisschen Veränderungen daraus. Im Moment ist man Anfang 75 Länder am Beobachten, wo man kann sagen, ist Verfolgung zum Teil am Zunehmen. Es gibt auch solche, die es am Abnehmen ist. Das ist einfach etwas, was wir beobachten. Eines davon sind die Malediven, wo man könnte sagen, hey, das ist doch so ein wunderschönes Land, schöne Strände. Wir können sie Erwägung ziehen, für Mos Eisjef Herbstcamp dort zu machen. Es ist einfach wirklich ein schönes Land. Was will man jetzt hier das auf den Weltverfolgungsindex drauf haben? Warum soll das hier drauf sein? Wenn man jetzt aber auf die Regierungsseite geht, und das kann jeder machen mit Google, dann ist hier auch die ganze Verfassung drauf verankert. Und unter anderem sieht man dort hier drauf, dass es nicht möglich ist, Malediver zu werden, auch wenn man viele Jahre dort hier gelebt hat, wenn man nicht Muslim wird. Steht in der Verfassung. Und da kann man sagen, ja gut, Malediven weit fort, anderes Land, andere Sitten, man soll doch nicht so tun, das ist jetzt dort halt so. Aber wenn man sich ehrlich überlegt, was das für eine Diskriminierung ist und wie Christen, vor allem mit muslimischem Hintergrund, auch dort hier nachher im Alltag müssen leben, dann kann man sich vorstellen, dass das nicht ganz so eine easy Sache ist. Also etwas sehr, sehr Schwieriges. Also im Fall der Malediven ist es so, dass sie eigentlich komplett unter dem Radar sein müssen. Also dort gibt es eigentlich nie eine Gemeinde oder so, oder sogar geschweige denn ein Kreuz irgendwo am Haus. Und jetzt muss man sich das folgendes vorstellen, wenn jetzt morgen der Gesamtbundesrat vor die Medien treten würde, irgendwie wieder mal Corona-Massnahmen, die neuen, würde durchgehen, nachher sagen, jetzt haben wir noch das Angsttraktandum. Wir haben beschlossen, ab dem 1. Juli darf nur noch Schweizer werden, wer Christ ist. Also man kann sich vorstellen, was das für ein Hallo würde geben. Oder? Also da, es wäre völlig undenkbar. Der Shaqiri dürfte dann auch nicht für die Nationalmannschaft, gut, nein, er hätte passt, aber der künftige Shaqiri, der wer, wenn er nicht konvertieren würde, wäre ausgeschlossen. Der könnte den Schweizer Pass nicht haben. Und es wäre völlig unvorstellbar, so etwas leuchtet in allen ein. Aber wir haben hier ein Land, wo das so normal ist. Ein Land, das in der UNO ist, das auch die Konventionen unterschrieben hat. Und da kann man sich eben vorstellen, wie das in einem solchen Land ist, als Christ. Wir reden nachher unter anderem über Nigeria. Dort hier ist der Islam die treibende Kraft, aber es ist nicht, wenn es um Verfolgung geht, ein Alleinstellungsmerkmal vom Islam, sondern es sind Haufen andere Länder oder Haufen andere Religionen und Konstrukte auch diskriminierend für Christen. Und darum hier schnell ein, zwei Beispiele, eben im Fall von Buddhismus. Ich nicht. Aber in der Schweiz, in Europa, ist das so ein bisschen gewöhnt, dass man so Buddha-Statuen vielleicht im Garten hat und sagt, ja, sie spendet einem Energie, was weiß ich. Also haben wir sicher alle schon beobachtet. Wenn man ein bisschen genauer hinschaut, in Ländern mit Buddhismus, ist es nachher gleich nicht so tolerant und friedlich, wenn man Christ ist. Das sieht man in diversen Ländern, die eine grosse buddhistische Bevölkerung haben. Also die Christen sind die zum Teil wirklich sehr stark an den Rand gedrängt. Oder das Gleiche sieht man auch im Hinduismus, namentlich jetzt in Indien, wo der Druck auf die Christen extrem am Zunehmen ist, weil die aktuelle Regierung Doktrin hat, dass einfach wer Inder ist, ist per se Hindu. Und man sieht ein gewisses auch einen sehr starken Einfluss auf Nachbarländer wie Nepal, wo auch hinduistisch prägt ist, also zum rechten Teil. Also der Tier ist auch nicht so tolerant und friedlich, sondern die Christen müssen sich hier eigentlich auch sehr sich zurücknehmen, also können nicht so offen leben, das Ganze, wie wir uns hier gewöhnt sind. Ähnliches gibt es zu sagen aus atheistischen Ländern. Solche sind auch auf dem Weltverfolgungsindex. Im Quiz ist eines davon bereits kurz vorgestellt worden, vorher vom Reto. Nordkorea, das ist eigentlich auch ein Land, das also im breiten Grad Sozialismus, Atheismus angegliedert ist. Und der Tier ist Doktrin, Gott ist tot und nicht, es gibt einen Gott. Es gibt auch Veränderungen natürlich in solchen Ländern. Das hat man zum Beispiel bei Kuba gesehen, wo ein gewisses nachher Fortschritt in Richtung Freiheit zu erzielen gewesen. Heute schauen wir schwergewichtig Nigeria an. Ein Land, das eigentlich sehr ein blühendes Land ist. Es ist das bevölkerungsreichste Land von Afrika. Eine riesige Nation, zum Teil auch sehr modern, eben mit Fluglinien, mit allem, was man sich so vorstellt in einem Land, mit einer guten Fußballnationalmannschaft. Die hier haben wir das Bild von Vincent Enyama. Und an ihm sieht man auch, dass das Christentum sehr gut Platz hat in Nigeria. Er ist ja ein super Goalie. Und einmal haben sie, also als nigerianische Nationalmannschaft, Argentinien extreme Bedrängnis gebracht. Und nachher im Staatsfernsehen hat Vincent Enyama einfach gesagt, ja, Gott ist gross, Gott hat mir geholfen bei all meinen Paraden. Und hier Gott und dort Gott. Und so ist wirklich einfach eine halbe Predigt, oder? Und das ist möglich in Nigeria, weil es gibt eine grosse christliche Bevölkerung und die ist sehr klar in ihrer Ausdrucksweise. Genau. Was man dazu noch muss sagen, wir sind eine kamerunisch-schweizerische Familie. Und da ist natürlich noch wichtig zu sagen, Nigeria hat der Afrika-Cup, das Bondo zum Europa-Cup 3-mal gewonnen und Kamerun 5-mal. Muss man natürlich auch noch sagen. Und wir können das Quiz noch weiterführen. Welches afrikanische Land ist Fußballweltmeister? Richtig, Kamerun. Das hat es niemand gesagt, aber ich habe es dann auch noch gedacht. Weil dank Kylian Mbappé von Frankreich ist natürlich Kamerun auch noch ein bisschen Titelträger. Und wenn die Schweiz die Europameisterschaft gewinnt, dann ist Kamerun auch noch ein bisschen am Feiern. Der wüsste dank Brel Embolo und natürlich auch am Vogo im Goal. Und Nigeria darf ja auch ein bisschen mitfeiern, oder? Dank Makanji, der nigerianische Wurzeln hat. Wir sollen ja teilen lernen mit unseren Kindern im Kinderexpress. Und das zählt natürlich auch im Sport für eine Fußball-Europameisterschaft. Du brauchst nicht einen für sich, sondern den dürfen alle ein bisschen haben. Ebenso ist Nigeria sehr fußballverrückt, noch viel, viel mehr als die Schweiz. So. Das ist in Afrika sowieso viel wichtiger. Eben, da haben wir schon kurz darüber geredet. Es ist sehr ein einwohnerreiches Land. Wir haben 190 Millionen Einwohner, also man kann sagen, rund eine von sechs Menschen, die in Afrika lebt, lebt in Nigeria. Und ich habe es vorher gesagt, eben am Beispiel von Vincent Enyama, die Leute die sind begeistert von ihrem Glauben, die Christen. Also man kann sagen, Nigeria ist wirklich ein sehr christliches Land, ein offensives Land, wenn es um den Glauben geht. Und gleichzeitig ist es auch sehr ein sehr islamisch geprägtes Land, mit sehr vielen Prunkbauten. Islamisch auch, der eben mit dieser Ausdrucksweise, die ich da vorher erzählt habe, von Vincent Enyama, der jubelt im Fernsehen, eben Gott hat mir geholfen, Gott hier, Gott dort, einfach wirklich voll in die Fernsehkamera. Die gleiche Ausdrucksweise ist natürlich auch bei der islamischen Seite gegeben. Unter die gibt es nachher eben auch die Konflikte, so, wo wir jetzt ein bisschen drüber reden. Ein Beispiel, mir gehört ja viel von der Boko Haram, und von den Fulani, von einem Bevölkerungsstamm, wo sehr treibende Kräfte sind in dem Innen. Und das ist eine relativ neue Erscheinung für uns hier im Westen. Also Boko Haram gibt es ja erdgeschichtlich gesehen auch nicht so lange, seit vielleicht rund 10 Jahren. Und da können wir denken, wenn wir diese treibenden Kräfte so ein bisschen eindämmen könnten, dann wäre ich vielleicht schon wieder viel in Ordnung. Aber das täuscht eben, weil ein Beispiel zeigt, wo vor gleich 20 Jahren eine Miss World-Wahl war in Nigeria. Dann ist auch von der Schweiz her, Melanie Winiger, ist dann Miss Schweiz gewesen, ist dort auch dabei gewesen, bei dieser Miss World-Wahl. Und dann ist plötzlich eben das Ganze etwas anders herausgekommen, als man sich bis jetzt gewöhnt ist. Nämlich, die Wahl hat am Schluss nicht können so durchgeführt werden. Es hat riesige Proteste gegeben, es hat Tote gegeben. Es waren rund 100 Menschen, die dann ums Leben kamen. Riesen Krawall, Tumult. Und das war schon rund etwa 10 Jahre eben vor diesen Boko Haram. Also man gesehen hat, das ist nicht einfach jetzt eine neue Erscheinung, die man auf eine Gruppe festmachen kann, sondern es ist eben etwas, das relativ tief verankert ist. Also eigentlich schon allgemein in jeder Bevölkerung, wo man relativ stark auf den Norden, aber nicht nur, aber relativ stark auf den Norden verorten. Weil dieser Teil ist inzwischen sehr stark islamisch geprägt. Man hat dort hier rund 12 nigerianische Bundesstaaten, die inzwischen die Scharia eingeführt haben. Und das Ziel ist eigentlich von diesen treibenden Kräften, dass sie den Islam können bis in den Süden bringen und damit eigentlich das ganze Land unter das Haus, sagt man das, also das Haus vom Islam, reinbringen können. Und damit eben das Christentum und auch die Naturreligionen damit vertreiben. Und man sieht auf der einen Seite noch eine ganze Afrika-Karte, der Teil, der grün ist, der ist inzwischen islamisch geprägt. Und man sieht, was in Nigeria passiert, im Anführungszeichen im Kleinen, also innerhalb von einem Land, ist das auch für einen ganzen Kontinent gilt. Nämlich, dass der Islam von Norden nach Süden abdringt. Und so die Mittelzone, man sieht das auf einer weiteren Grafik, ist der Teil, der eigentlich umkämpft ist, der so so halb-halb ist. Und was man auch sagen muss, in dem Norden, der ist nicht einfach einzig und allein muslimisch. Es gibt dort ja auch immer wieder einen Haufen Christen, es gibt christliche Dörfer. Und wenn aber die Angriffe sind, also Nigeria ist ja das Land, wo die meisten Leute sterben im Moment wegen ihrem Glauben, also wegen dem christlichen Glauben. Wenn solche Angriffe sind auf christliche Dörfer, auf wundersame Art und Weise bleiben muslimische Dörfer im Umkreis verschont. Also man kann nicht sagen, ja, es ist jetzt einfach um Weideland gegangen, wie man es lange Zeit versucht hat, vor allem auch in säkularen Medien, so ein bisschen abzutun. Ja, es geht eigentlich nicht, es ist nicht eine Religionssache, sondern es geht hier um Weideland. Dann müssen wir erklären, warum trifft es christliche Dörfer und warum auf wundersame Art und Weise eben muslimische nicht. Also man sieht, es ist eigentlich sehr eine klare Agenda, die dort hier am Laufen ist. So kann es aussehen, ja, in schlimmeren Fällen, wenn eben ein Anschlag passiert ist. Und was jetzt sehr spannend ist, wie reagieren dort hier die Christen? Ich weiss nicht, wie es bei uns wäre, ob wir den Mut hätten, unter solchen Umständen noch in die Gemeinde zu gehen. Also wenn man nicht weiss, gibt es wieder einen Anschlag, irgendwie ein Kirchendach fortgesprengt ist. Wenn wir jetzt eine Umfrage machen würden, wir hätten wahrscheinlich die verschiedensten Antworten. Die Wahrheit ist, wir weiss es nicht, wir weiss das erst, wenn man in dieser Situation ist. Vorher kann man es ja nur spekulieren. Aber was man sieht, ist, wie eben die Christen aus einer Beziehung von Gott leben. Also sie spüren, dass er da ist, dass er sie trägt. Und dass sie nicht irgendwie aus eigener Kraft, aus eigenem Mut müssen dorthin gehen, sondern sich spüren, dass sie dreht sind und dass diese Kraft real ist. Da kommt ein Beispiel sehen, also, wo es nichts zu tun hat mit Nigeria. Ein Bekannter von mir, der war mal in Syrien und hat dort hier neue Gläubige getroffen. Also weißt du, ganz kurz Christen geworden sind, Syrer. Und das war so zu der schlimmeren ISIS-Zeit. Und die wollten anderen Christen helfen, in einem anderen Teil des Landes. Und die wussten, sie müssen dort in ein wirklich gefährliches Gebiet. Und dort hat er als Schweizer so gesagt, ja, hey, sachte, oder ja, vielleicht überdenken und so weiter und so fort. Wie man es kennt, oder, lebe ja in einer anderen Kultur. Und die gesagt, ja, was, nein, dort gehen wir jetzt denken, her, helfen, oder? Wenn wir sterben, dann sind wir am Oben bei Jesus. Und dann hat er gesagt, ja. Er mit seinem Schweizer Denken musste dann auch wieder überlegen. Oder? Ja, das ist für ihn auch eine Herausforderung. Oder? Ob schon so jahrelang Christ, oder? Die sind einfach völlig neu im Glauben und haben einfach die Kraft gespürt. So. Und es waren überhaupt nicht Leute, die lebensmüde waren. Überhaupt nicht. Oder? Die haben einfach gemerkt, mit Jesus zählt einfach zählt einfach das und nicht irgendwie etwas anderes. Und das ist etwas, was wir von ihnen lernen können, eben namentlich auch in Nigeria. Ja, das so als Klammerbemerkung, genau. Ja, da ist noch ein, zwei Impressionen. Ja, wer einem hier begegnen in Nigeria? Also einerseits eben Boko Haram oder das Fulani-Volk, so eben sehr starke islamische Agenda hätte so. Und es sind ja, rund 2 Millionen Menschen vertrieben oder teilvertrieben. Manchmal können sie ja wieder retour gehen, wenn irgendwie die Leute wieder abzogen. Es ist ein sehr weiträumiges Gebiet, aber es ist einfach eine relativ schwierige Situation auch. Wie reagieren die Christen? Jetzt könnte man denken, ja, man sieht das in anderen Ländern, oder? Wenn eine Gruppe angegriffen wird, dann rüstet sie sich auf, kämpft auch. Und das hört man manchmal auch, also gehört es nicht von Nigeria, aber zum Beispiel in Südostasien hat man das auch gehört. Was ganz besonders ist, wie die reagieren als Christen. Die reagieren nicht mit Kalaschnikows, mit Gewalt und Racheakt, sondern die reagieren mit, ja, mit Vergebung, mit Gebet. Und dieser Teil davon, den sieht man auch in Nigeria, dass eben die Christen sich nicht aufrüsten, sondern dass sie eben mit Tränen und Gebet und Vergebung reagieren. Und das hinterlässt einen tiefen Eindruck, um nachher auch noch kurz darauf zurückzukommen. Ein Beispiel ist Lea Scharibou, die wir gerade kurz eingeblendet gesehen. Sie ist seit 3 Jahren von Boko Haram entführt und in Gefangenschaft gehalten worden. Weil das ist etwas, was immer wieder passiert, dass man christliche Mädchen versucht zu entführen, zwangsislamisieren. Und dann können sie nachher nicht mehr retour zu der Familie, weil christliche Eltern dürfen nicht christliche, dürfen auch nicht muslimische Kinder aufziehen. Da können wir sagen, ja, ist doch gleich, ändert es einfach wieder. So würden wir bei uns in der Schweiz denken. Oder hier ist eben die Schwierigkeit, dass die eben dann gar nicht wirklich zurückkommen und dass das nicht streng überwacht ist und dass sie ein Dokument müssen unterzeichnen müssen, zum Islam zu übertreten. Also sie werden gar nicht mehr als Christen, auch wenn sie sich würden ändern, werden sie gar nicht mehr als das akzeptiert und anerkannt. Und der Druck ist so gross. Und dann sagt man auch, wenn irgendwie, nur schon wenn du abhauen würdest, so, dann bringen wir deine Eltern um. So. Und dann gehen die logischerweise schon gar nicht mehr zurück, also denken eigentlich schon gar nicht mehr dran. Und auch dort sieht man, dass es eine klare Agenda gegen Christen ist, weil in ihrem Fall war es so gewesen, dass eine ganze Schule ist überfallen wurde, gleich wie bei den Chibuk Girls, die ein Teil von euch sicher schon gehört haben, wo über 200 sind entführt worden. In ihrem Fall sind es rund 110, wo sie entführt wurden. Und so nach 2-3 Tagen hat man gemerkt, ups, wir haben Fehler gemacht. Wir haben nicht eine christliche Schule überfallen, wir haben aus Versehen eine muslimische Schule überfallen. Und dann sind die nicht wie zum Beispiel die Chibuk Girls zum Teil für inzwischen mehrere Jahre in Gefangenschaft, sondern die hat man sofort wieder zurückgebracht mit viel, viel Entschuldigung. Und einzig und allein Lea Scharibou ist in Gefangenschaft geblieben. Weil sie hat sich, geweigert, das Christentum zu verleugnen. Und sie ist nach wie vor in Gefangenschaft. Und eben ist etwas, was einem wirklich nachgehen kann, oder? Wir haben selber 3 Mädchen und wenn man so etwas hört, ja, ist das natürlich eine schwierige Situation, wenn man weiss, wie du hier einfach vorgegangen wird mit dem Ziel, eben das Christentum zu schwächen, oder? Indem, dass man aufs Schwächste geht, nämlich auf die Kinder der Gläubigen. Durch die ganze Situation mit der Boko Haram und Fulani und plus natürlich auch noch weitere Teile, also weitere Player, aber das sind so ein bisschen die bekanntesten, ist eigentlich die ganze Region so in die Krise gestürzt worden. Und unter anderem ist auch Kamerun seit etwa rund 2 Jahren erstmals auf dem Weltverfolgungsindex auftaucht, plus auch zum Beispiel Burkina Faso und verschiedene Länder aus dem Gebiet. Man kann sagen, es ist riesenskandalös, also ist es logischerweise. Was aber mich sehr gefreut hat, in den letzten 1-2 Jahren ist das immer mehr aufs Tapet gekommen. Das hier ist ein Bild vom WEF, also logischerweise nicht aus dem Jahr, sondern aus dem letzten Jahr, wo wirklich mehrere Leute haben können, das so in einem, nicht im offiziellen Programm, aber in einem offiziell gelisteten Programm, haben können vor der Weltöffentlichkeit vortragen, dort auch dabei sein können. Also Das bin nicht ich auf dem Bild, ob schon könnte theoretisch sein, so mit Brillen und Ding. Aber auch könnte dabei sein und das eben wirklich mitverfolgen, wie man den Tietes hat können adressieren. Und das war unter anderem mit der weltweiten evangelischen Allianz, gewesen, mit verschiedenen Werken, die wir aus der Schweiz kennen. Unter anderem war auch Open Doors dabei gewesen. Und es ist eben gut, wenn wirklich mehrere Werke so können gemeinsam herstehen. Es gibt dem Ganzen natürlich mehr Gewicht. So. Was Open Doors macht in dem Ganzen innen, ist, eben, man steht unterdrückten Bienen so, mit Traumabewältigung, mit ganzen Haufen Projekten, mit Schulung. Weil vor allem gerade Leute, die neu zum Glauben kommen, die stehen eigentlich noch bei, ja, quasi bei Null, haben eigentlich keine Jüngerschaft. Und daheim geht es ja nicht, weil Bruder, Vater, Mutter, Schwester und so weiter sind alle muslimisch, Tanten, Onkel. Also kann man nicht einfach da irgendwie eine Studienschrift oder was weiß ich haben. Und auch Handy geht einfach nicht ganz immer, weil plötzlich jemand über die Schulter schaut. Also man tut dich hineinbeistehen auf verschiedene Art und Weise. Ja, genau. Muss vielleicht gleich noch mal nachfragen. Die Uhr läuft oben nicht. Bis 23. Okay, sehr gut. 11 oder 12? 11, gut. 11, 23. Gut. Genau. Ja, echt, dass das geklärt ist, nicht, dass plötzlich die Leute sagen, hey, bitte. Okay, bis 11, 23. Ja, wir haben es vorher schon kurz davon gehabt, wie das die Christen reagieren. Eben, sie reagieren mit Tränen, sie reagieren mit Gebet. Und das ist etwas, was wirklich einen tiefen Eindruck hinterlässt. Vor allem gerade, wenn die Gegner so gewalttätig sind, wenn man immer wieder von Anschlägen und Sachen hört. Wenn man einfach sieht, dass irgendetwas muss anders sein. Das ist etwas, was die Leute sehr, sehr stark bewegt. Und davon lernen können wir eigentlich ja, sehr viel auch für unseren Alltag. Zum Beispiel ist es so, dass eben diejenigen, die so in eine Jüngerschaft hineingehen können, dass die wirklich sehr eine intime Beziehung haben zu Gott, dass die vielleicht die Bibel daheim nicht studieren können, aber wenn sie sich irgendwo rausnehmen können, und zum Beispiel für eine kurze Zeit so in ein Programm gehen, dass sie sehr eine tiefe Liebe zum Wort entdecken, dass sie Versen auswendig lernen, dass sie einfach wirklich so innerlich aufgebaut werden können. Etwas, was wir bei uns vielleicht weniger kennen, weil wir einfach den Alltag anders haben. Und das ist einfach etwas, was wir von innen lernen können. Weil von mir aus gesehen ist es nicht eine Einbahnstrasse, die verfolgt die Kirche im Süden oder im Osten, sondern eigentlich, wir lesen es auch in der Bibel, dass wir ein Leib sind. Und so denke ich auch das, dass wir nicht nur die sind, die quasi an sie denken und gehen und so weiter und so fort, sondern dass wir auch von ihnen lernen können, dass wir auch von ihnen auf die Art ja, etwas für uns daraus herausnehmen können. Ein weiteres Beispiel, wie das, also wir haben von vielen schlechten Sachen gehört, die uns auch können, ja, schwere Gedanken machen können. So. Aber man sieht auch häufig, dass Verfolgung nicht das letzte Wort hat. Dass diese Bilder aus dem Nachbarland von Nigeria, aus Kamerun. Ich habe ja vorher gesagt, eben, wir sind eine Familie kamerunisch-schweizerisch. Und es ist so, dass im Norden von Kamerun, das wie ein Rückzugsgebiet ist von dieser Boko Haram. Oder hier hört man immer mal wieder, dass Pastoren umgebracht werden, dass Christen angegriffen werden. Weil eben das Gebiet ist ursprünglich islamisch, die Grenzen sind riesig. Und eben das Rückzugsgebiet von Boko Haram. Und das ist so, dass der Mann von Schwägerin hat im Norden gearbeitet und dort ist das natürlich durchpräsent, oder? Dass dort wieder ein Anschlag ist, da wieder etwas. Und das hat ihn auch dazu geführt, dass er sich die grossen Gedanken zum Leben gemacht hat. Und am Schluss hat er sich entschieden, Christ zu werden, einfach weil er gesehen hat, es braucht eine größere Perspektive als die hier auf der Erde. Und so sieht man, eben jetzt an dem Beispiel, das wir in der Familie erlebt haben, oder auch bei Haufen anderen Leuten, dass der Druck, der ist, auf Leute, die sonst vielleicht nicht Christen werden würden, also sich sonst nicht für einen christlichen Glauben entscheiden würden, dass sie anfangen, sich größere Gedanken machen und am Schluss zum Glauben kommen. Ja, da sehen wir es noch. Aber das ist jetzt die Grenze von Kamerun. Dort hier sieht man im Norden oben, ist natürlich der ganze Gürtel über, oder? Weil das Ganze macht ja nicht Halt vor der Landesgrenze. Oder die aufgrund des unwegsamen Gebiets sowieso nicht ganz so engmaschig waren, wie wir es hier in Europa kennen. In der Bibel lesen wir bereits von Verfolgung. Es ist also nicht so, dass das etwas ist, was uns gerade heute betrifft. Einfach heute muss Angst machen und wir müssen denken, oh, das wird jetzt immer schlimmer, was ich jetzt heute am Sonntagmorgen gesagt habe. Das passiert vielleicht in ein paar Jahren auch hier in der Schweiz. Sondern es ist etwas, was schon die ersten Christen haben kennengelernt. Das sehen wir gerade am Anfang der Apostelgeschichte. Saulus aber hatte Gefallen an seinem Tod, also er redet vom Stephanus. Mit diesem Tag setzte eine große Welle der Verfolgung ein, von der die ganze Gemeinde in Jerusalem erfasst wurde. Und außer den Aposteln flohen alle Gläubigen nach Judäa und Samarien. Einige gottesfürchtige Leute kamen und bestatteten Stephanus unter lautem Klagen. Unter dir könnte die Kirchengeschichte aufgehört haben, wenn das Ganze irgendwie Fake war. Aber die ersten Jünger, das wissen wir, die haben gewusst, wer Jesus ist. Die haben gewusst, dass es echt ist. Sie haben es selber erlebt, sie haben es selber gespürt. Und ob schon, jetzt plötzlich hat ein tragisches Ende genommen für die erste Person, haben eben sie gewusst, das ist ein Glaube, der trägt. Und er hat sich nachher noch viel mehr verbreitet. Und da habe ich zwei, drei Bilder hergeklebt von Paulus oben. So wie er aussehen konnte, jung rechts beim Mordbefehl, plus nachher eben zwei Beispiele, wie das heute aussehen kann. Und wir sehen nachher, wie es weitergeht in der Apostelgeschichte. Das heisst, die nachher, es ist eben nicht fertig gewesen, zum Glück, sondern Saulus zog durch die ganze Stadt und versuchte die Gemeinde mit allen Mitteln zu vernichten. Er ging von Haus zu Haus und zerrte Männer und Frauen heraus und ließ sie ins Gefängnis werfen. Doch die Gläubigen, die aus Jerusalem geflohen waren, zogen umher und verkündeten die Botschaft von Jesus. Also es war nicht der Endpunkt, sondern der Doppelpunkt. Und schon Jesus selber hat das gekannt mit der Verfolgung. Er hat gesagt, Jesus Christus spricht, selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Also man sieht, es muss einem nicht Angst machen, nicht hier heute allein, sondern es ist etwas, was Jesus bereits gekannt hat und gesagt hat, dass das passieren kann. Und wir sehen das Beispiel nachher von Paulus, der vorher der Saulus war, der erste Mordbefehl gegen einen Christ, ist er selber Christ geworden, wir kennen die Geschichte. Er selber hat nachher das Gleiche erlebt. Auch er hat sich nachher verantworten vor Richter. Er ist ins Gefängnis geschmissen worden. Also ganze Haufen Sachen hat er auch erlebt. Und die gleiche Geschichte vom Saulus zum Paulus, die erleben wir heute auch immer wieder. Wir sehen, dass Muslime ja keine Heilsgewissheit haben. Also während die Christen, die sie angreifen, ganz eine andere Perspektive haben, haben sie keine Heilsgewissheit. Zugleich ist es so, dass sie zum Teil nicht so verbunden sind mit dem Islam. Es gibt einen Haufen, wir reden manchmal von Taufschein-Christen, es gibt einen Haufen Taufschein, also nicht im Sinne von Taufe, aber auch im gleichen Level. Muslime, die kaum Menschen in die Moschee gehen, die glauben, wenn der Imam sagt, Islam heisst Frieden. Aber wenn sie nachher den Koran genau anschauen, sehen sie, dass noch ein paar andere Sachen auch drinnen stehen. Sie denken, die ganzen Angriffe sind nicht in ihrem Sinn, merken aber nachher, dass es gleich im Namen ihrer Religion ist. Und überlegen sich nachher, ist das wirklich das, was ich will? Und so erlebt man immer wieder vermehrt, dass frühere Muslime, also dass Muslime Christen werden und sich so nachher für einen christlichen Glauben eben entscheiden. Also die Verfolgung muss lange nicht das letzte Wort haben. Ich noch ganz kurz ein, zwei Folien. Man sieht das zum Beispiel von China, wo es jetzt wieder schwieriger wird, muss man auch fairerweise sagen. Aber eine Weile lang war die Bibel komplett verboten gewesen. Man konnte es wirklich nur reinschmuggeln. Wenn ein Pastor damit gefunden wurde, ist die Bibel konfisziert worden, Pastor verhaftet, Gemeinde zum Teil auch im Gefängnis. Inzwischen steht die weltgrößte Bibeldruckerei in China, Amity Press heisst die. Rund 5 Millionen ist für einen Inlandmarkt, 5 Millionen wird exportiert, also ein Land, das früher eben verboten hat, exportiert hat. Also Gott schreibt hier manchmal ganz spannende Geschichten. Es ist auch nicht so, dass sich immer alles schlechter wird, sondern im Gegenteil, am Schluss ist es Gott, der das im Griff hat. Als Beispiel sieht man das in Indien, wo mal eine riesige Angriffswelle war gegen Christen. Die Christen reagiert, wie vorher gesagt, mit Tränen und Gebet. Und das Resultat war, dass am Schluss mindestens 12 Leute, man weiss, dass sie sich haben lassen taufen. Hier gegen Schluss noch das Bild nochmal von Nigeria, wo man vorher sicher sehr ein schlechtes Bild hatte, wenn es um Christen geht, also wie das Leben so ist. Das ist eine Kirche in Nigeria, eher halt ein bisschen im südlichen Teil. Es geht relativ lang, relativ weit hin. Also wenn man zuvorderst sitzt, sollte man nicht 10 Sekunden vor Beginn reinlaufen. Also es ist mega, mega lang. Es ist die RCC G-Church, welche überall auf der Welt Gemeinden hat, unter anderem auch in der Schweiz rund 10. Hier noch ein Bild, wie das aussieht von oben. Also dieser Teil hier, da ist Kirche, es sind etwa rund 12 aneinandergehängte Gemeinden. Also es ist nicht ganz so lang wie der Gotthard, aber fast. Also es sind gigantische Dimensionen. Also man sieht, die Verfolgung hat auch in Nigeria nicht das letzte Wort. Und die Zeit ist fortgeschritten. Was man kann sagen kann, wie ich es vorher auch schon gesagt habe, es ist nicht so, dass sie dort sind, wir hier, sondern wir sind miteinander verbunden, wie ich es dir mit dem Bild von Joel habe beschrieben. Und ich würde sagen, wir gehen sonst gleich zur letzten Folie mit dem Gebetsanliegen. Und, oder, excuse, zur vorletzten in dem Fall. Wir haben hier einen Haufen Gebetsanliegen. Ich denke, wir können nachher noch kurz etwas hören vom Joel dazu, weil es wären noch 2-3 Folien gewesen und plötzlich dauert es dann noch etwas länger. Und du hast eben auch gesagt, oder wir haben es im Vorgespräch gesagt, dass es wichtig ist, dass wir beten für die Leute, die unter Druck sind. Und da hast du gesagt, hast du dir auch noch ein paar Gedanken gemacht dazu. Und vielleicht noch, also hinten noch Bücher, wenn sich jemand da noch interessiert, kann man dir diese schon noch mit mir etwas weiterreden oder eben noch 2-3 Bücher anschauen.
Danke vielmals, Daniel. Das hat mich sehr, sehr bewegt. Und ich habe vielleicht etwas vergessen zu sagen, dass Kollekte natürlich zu Open Doors geht. Also die jetzt sagen, oh, dann hätte ich noch ein bisschen mehr reingeleitet. Daniel hat nachher auch noch einen Bücherstand draussen und dann könnt ihr einfach gehen und ihm vielleicht noch irgendein Nötchen oder ich weiß nicht, ob du Twin dabei hast. Oder bei uns noch Twin bei dem Welcome Team und nachher geht Kollekte natürlich auch zu Open Doors. Ich danke dir vielmals, Daniel. Mir ist es ein Anliegen, den Ball noch aufzunehmen. Weil ich muss sagen, ich lebe in einem Land, das nicht auf dem Weltverfolgungsindex ist. Und gleich spüre ich auch die Verfolgung, zum Teil schon ein bisschen, oder die Angst zumindest davon. Also ich bin aufgewachsen als Sohn von einem Vater, der eine grosse Freikirche hatte, etwa 500 Leute in einem Dorf mit 6'000. Und ich bin oft runtergemacht und gehänselt worden für meinen Glauben und für die Gemeinde. Oder? Und ich merke, so meine Angst, die ich oft habe in diesem Zusammenhang, ist, dass meine Kinder das Gleiche erleben. Und das ist so ein bisschen eine Form von einem ganz kleinen Ansatz von Verfolgung. Und dann ist mir ein Vers in den Sinn gekommen, wo wir heute Morgen früh gebetet haben, ist mir dann schon in den Sinn gekommen. Ich glaube, das ist so ein Knackvers oder so ein Schlüsselvers, wo du auch in deiner Präsentation davon geredet hast. Das heisst, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Und das ist etwas, was ich immer merke, wenn man so mit den verfolgten Christen in Kontakt kommt, wenn man irgendwie auf Zoom etwas gibt oder auf YouTube. Die Menschen sind so verfolgt, die haben so viel Leben. Also man merkt, dem Dieb ist es nie gelungen, das Leben zu stellen und zu schlachten und zu vernichten. Manchmal habe ich das Gefühl, es klingt mehr, uns das Leben zu stellen und zu schlachten und zu vernichten. Aber ich habe von Leuten, mein Bruder ist bei John in Indien oder in anderen Ländern, wo Menschen verfolgt sind. Und die Leute haben immer so viel geistliches Leben drin. Und das ist etwas, was mich mega fasziniert. Und für das würde ich einfach gerne noch beten, dass Gott A, bei diesen verfolgten Christen sind und dass wir B, auch gerade im ICF und bei uns einfach dürfen das Leben spüren, das Leben, das es ausmacht, dass eben so eine Frau kann sagen, hey, wie du vorhin erzählt hast, die Lea, die sagt, hey, ich bekenne mich zu meinem Glauben an Jesus. Ich lasse mir das nicht nehmen. Und selbst wenn es für mich den Tod bedeutet oder eine längere Gefangenschaft oder einen Haufen Folter oder was auch immer. Und das habe ich auch, als ich ein Buch gelesen habe, die verfolgte Kirche in China vor etwa 30 Jahren, ist auch so stark herausgekommen, das Leben ist drin. Äußerlich gefangen und innerlich frei. Und manchmal sind wir äußerlich frei und innerlich gefangen. Und das ist das, was wir lernen von den verfolgten Christen. Sie sind oft äußerlich gefangen, aber wir merken eben, sie sind innerlich frei. Und ich finde es mega schön, Daniel, wenn wir noch beide beten könnten. Wenn du könntest beten für einen Teil einfach und ich würde noch für dich beten, oder? Würdest du starten, Daniel, für das, was dir auf dem Herzen liegt und nachher würde ich dann noch beten für dich und für Open Doors.
Gerne, ja, Herr, wir danken dir einfach für die Möglichkeit, an die verfolgten Christen zu denken und dass wir genau die Sachen, die jetzt der Joel gesagt hat, dass wir die einfach für uns auch dürfen in Anspruch nehmen, dass wir ja, wie wir jetzt gehört haben, vielleicht innerlich gefangen sein, äußerlich frei. Und in der Folge der Kirche ist es umgekehrt. Und Herr, ich bitte dich echt darum, dass du heute eine Freisetzung schenkst, dass wir hier, wo wir vielleicht innerlich gefangen sein dürfen, innerlich frei werden, sodass wir innerlich und äußerlich dürfen frei sein. Das bitte ich einfach hier heute für uns, dass wir echt das auch in den Alltag nehmen können, auch das, was wir am Anfang von Bruder Andrew gehört haben. Ja, bitte dich echt darum, dass wir das nicht als Einbahnstrasse sehen, wir hier, sie dort, sondern dass wir dürfen wissen, wir sind ein Leib, wir sind eins. Ja, dass wir einfach dürfen die Gedanken daraus nehmen. Oder auch das, was der Johnny in Indien hat erlebt, dass so viel Leben, so viel Freude ist. Ja, bitte dich darum, dass wir diese Freude dürfen entdecken wieder im Alltag, sei das mit deinem Wort, sei das im Reden mit dir, dass wir einfach ja, wie in ein neues Land reinkommen, wie eine Tür, die aufgeht, einfach... Ja, wir heissen ja Open Doors, genau, dass wir selber hier dürfen. Jedes heute oben, heute durch den Tag, dürfen wir durch eine offene Tür hineingehen, dass wir echt dürfen die innere Freiheit auch erleben, wo wir gerade sehen, wie das ja, Christen in der verfolgten Kirche haben, wo so viel Druck ist, wo man könnte denken, da überlebt man doch den nächsten Tag nur schon psychisch nicht. Oder man sieht, dass du dort hier einfach mit deiner unglaublichen Sprengkraft dort bist und echt wirklich Freiheit schenkst. Ja, wir bitten dich natürlich auch um Erleichterung für all die Menschen, die in der verfolgten Kirche unter Druck sind, dass du einfach ihnen auch tust, immer wieder zeigen, dass du da bist und dass du dort hier, wo ungerechte Urteile gesprochen werden, dass du dort hier reinkommst und dass du dort hier für Gerechtigkeit sorgst, weil es ist die Erde, die du geschaffen hast und es sind deine Kinder. Und Herr, wir bitten dich auch darum, dass du deinen Kindern dort hier einfach ja, möglichst auch viel Freiheit kannst schenken, dass sie die innere Freiheit haben und können behalten, dass sie auch äußere dürfen erleben und dass bei uns einfach das Umgekehrte darf stattfinden von der inneren, wo sie vorhanden ist, Gefangenschaft zur inneren Freiheit. Amen.
Amen. Komm, stell doch noch miteinander auf. Ich würde gerne noch für Open Doors beten, für den Daniel. Und nachher habe ich noch ein Bild, das ich dir weitergeben möchte, bevor wir dann in den zweiten Teil hineingehen vom Worship. Vater im Himmel, ich danke dir, Daniel. Ich danke dir das ganze Werk Open Doors und auch andere Werke, wie es geht, wie AVC und so weiter. Einfach Werke, die sich engagieren für verfolgte Christen, für die verfolgte Kirche. Es betrifft uns auch, weil es sind unsere Brüder und Schwestern im Glauben. Und im 1. Korinther 12 heisst dort, wo ein Glied leidet, dort leidet alle mit. Und dort, wo sich ein Glied freut, dort freuen sich alle mit. Und es ist nicht eine Geschichte, wo man sagen kann, es ist in Nigeria oder auf den Malediven. Sondern es ist eine Geschichte, die uns genau auch betrifft, weil es sind unsere Brüder und Schwestern im Glauben. Und so möchte ich dich sagen, Daniel, auch gerade als Pressesprecher, du, der so ein Bindeglied bist zwischen dem Werk und der säkulären Welt, wo das versuchst, in Worte zu packen, sodass es Menschen verstehen, mit ganz viel Weisheit, mit ganz viel Durchhaltevermögen und auch mit einer einfach grossen inneren Freude an diesem Werk. Und danke, dass du Open Doors segnest, Vater im Himmel, dass sie einfach noch viele, viele Menschen können erreichen können und viele Menschen können, wie wir es gehört haben, unterstützen in der Verfolgung, vorbereiten auf die Verfolgung und wirklich einfach auch die, die in der Verfolgung drin sind, dürfen ermutigen und stärken. Amen. Amen.